Heute zu Gast der Doktorand an der HU Berlin und gleichzeitig wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bucerius Law School in Hamburg, Yannick Vloch.
Wir bei Flybird haben natürlich nur die Daten gesehen, die Fälle gesehen, haben gesagt, okay, das lohnt sich und haben den halt rausgeschoben zur gerichtlichen Durchsetzung. Und da habe ich mir mal gedacht, das kann es doch eigentlich nicht sein. Wenn wir mit so tollen Tools arbeiten und die entwickeln können, dann muss das doch eigentlich in der Ziviljustiz auch möglich sein.
Willkommen zu einer neuen Folge von Talking Legal Tech, dem Podcast des Legal Tech Lab Cologne. Mein Name ist Felipe Molina. Dieser Podcast wird wieder präsentiert von Wolters Kluwer Deutschland. Und heute zu Gast haben wir Yannick Vloch. Hi Yannick, schön, dass du da bist.
Hallo Felipe, danke, dass ich hier sein darf.
Die meisten Menschen wissen vielleicht nicht, wer du bist, außer wir sind vielleicht Mitglied von Recode Law oder sie haben den Podcast mit Philipp Plog gehört, der dich nämlich als nächsten Gast empfohlen hat. Schande über deren Haupt, weil du bist ein super, super spannender Gesprächspartner. Warum? Wegen vieler Thematiken, aber vor allen Dingen sprechen wir heute über deine Diss, über Entscheidungsvorhersage und Entscheidungsvereinfachung der Justiz. Aber erzähl mal, wer bist du eigentlich?
Ja, also der Name stimmt schon mal, genau. Ich bin Yannick und das Promotionsthema stimmt auch. Ja, ich bin derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bucerius Law School, promoviere aber an der Humboldt-Universität zu Berlin und habe in der Vergangenheit bei verschiedenen Legal-Tech-Unternehmen gearbeitet, habe dann mein erstes Staatsexamen gemacht und bin dann gleich in die Promotion geschlittert, an der ich mittlerweile noch arbeite. Und ja, das ist so eine Promotion, die versucht, irgendwie alles zusammenzubringen, sowohl irgendwie die technologische Komponente als auch die juristische. Und das alles mit dem Fokus auf den Zivilprozess.
Wir müssen deine Story vielleicht von hinten aufdröseln, weil wenn man sich das dann anguckt, merkt man, es hat einen roten Faden. Und zwar hast du im Jahr 2014 angefangen, Jura zu studieren, wenn ich das richtig gesehen habe. Stimmt das?
Das stimmt.
Und im gleichen Jahr angefangen bei Flightride.
Das ist auch richtig.
Von Flightride haben wir bisher natürlich viel gehört. Wir hatten ein Interview mit Philipp Kadelbach. Wir hatten aber noch nicht einen Studierenden, der sozusagen im Maschinenraum von Flightride gearbeitet hat. Ich finde das super spannend, weil viele Leute, die haben in der LinkedIn-Bio dann irgendwie stehen, ex-Google, ex-Facebook, ex-Flightride ist so in der Legal-Tech-Branche, vor allem in den Jahren, also das Aussagekriterium, was man sich so in die Bio schreiben kann. Erzähl mal, wie war das im Jahr 2014?
Also ich muss sagen, ich hatte damals, wie gesagt, das war in meinem ersten Semester und ich wollte unbedingt irgendwie einen Werkstudentenjob irgendwie haben, der mit meinem Studium was zu tun hat. Da würde man jetzt erstmal sagen, okay, dann wieso bist du nicht irgendwie in eine Anwaltskanzlei gegangen? Das hatte ich irgendwie davor schon mal und habe da auch gearbeitet und dachte mir dann aber, okay, ich brauche irgendwie diese technologische Komponente, interessiert mich total. Und als ich dann bei Flightride gelandet bin, da habe ich dann auch erstmal gar nicht so richtig verstanden, wo ich da gelandet bin und vor allem, wie dieses Geschäftsmodell genau funktioniert. Das ist ja auch zu dem Zeitpunkt etwas gewesen, was man jetzt auch nirgendwo hätte nachlesen können. Die meisten Rechtshandbücher dazu, die sind dann erst später erschienen und selbst wenn es sie damals gegeben hätte, ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht gab es sogar welche, habe ich sie auf jeden Fall nicht gelesen. Und ja, es war damals muss ich sagen, echt ein super dynamisches Unternehmen. Man hat ganz schnell ganz viel Verantwortung übernehmen können. Man konnte sich bei schon kleinen Aufgaben irgendwie beweisen und man hat natürlich das, was Legal Tech ja irgendwie ausmacht, so diese technologiegestützte Anspruchsdurchsetzung einfach erlernen können und zwar wirklich from scratch. Also es ging so ein bisschen, wenn man das vergleichen müsste, im Studium hat man dann am Anfang erstmal gelernt, okay, was ist eigentlich der Gutachtenstil, wie subsumiere ich und so dieses klassische juristische Handwerkszeug, was natürlich am Ende die Falllösung dann auch irgendwie zum Manufakturprodukt macht. Und auf der anderen Seite hat man gelernt, okay, wie können wir möglichst viel davon beibehalten, also möglichst hohen Status und Qualitätsstatus erhalten, aber viel, viel, viel mehr Falle auf einmal abwickeln. Und das war so ein bisschen die Parallele. Also einerseits so das ganz klassische Jurastudium und oft praktisch dann am Nachmittag irgendwie so die Anspruchs- oder die technologiegestützte Anspruchsdurchsetzung.
Würdest du also sagen, Flightride hat deinem Studium auch gut getan?
Total, also auf jeden Fall. Ich glaube, man hat über viele Dinge ganz anders nachgedacht und das auch vielleicht reflektiert in einer Art und Weise, die einem das Studium jetzt vielleicht nicht ermöglicht hatte. Also bei mir gab es damals jedenfalls an der Universität keine Legal Tech Arbeitsgruppen, es gab keine Vereine wie das Legal Tech Lab Cologne oder Recode oder whatever. Das war echt, man musste sich da so ein bisschen selber diesen Bereich erschließen. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, sowohl, also auch heute, es wird ja auch viel diskutiert, die Ausbildung der Juristen da irgendwie eine Legal Tech Komponente mit einfließen zu lassen, wie auch immer die gestaltet ist, aber einfach so einen, die Leute dafür oder die Studierenden dafür zu sensibilisieren, okay, es gibt diese technologiegestützte Anspruchsdurchsetzung, ob man das machen will und bis zu welchem Grad das möglich ist, das müsst ihr dann selber entscheiden. Aber ja, auf jeden Fall, es gibt überhaupt dieses Feld.
Nimm uns mal mit in dieses Jahr 2014, 15, 16. Was hast du da gemacht?
Ja, ist eine gute Frage. Da muss ich auch mal kurz drüber nachdenken. Also ich weiß ganz am Anfang, also meistens Kaffee getrunken. Nein, ganz am Anfang.
Ein HelloFresh-Kühlschrank habt ihr auf jeden Fall, das weiß ich.
Ja, den hatten wir damals noch nicht. Damals haben wir noch in Potsdam gesessen. Und es war ein viel, viel kleineres Team, als es dann zwischendurch mal war. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Hierarchien, die es da in dem Unternehmen gab, die waren auch so faktisch eigentlich nicht vorhanden. Es gab halt einfach Aufgaben, die erledigt werden mussten. Und dann gab es Teams, die bewältigt haben. Und ob man dann Werkstudent war oder auch einfach festangestellt, war dann eigentlich nicht ein großer Unterschied. Also ich habe mich sofort da total gut aufgenommen gefühlt. Vor allem ja Philipp Kadelbach und Oskar De Felice, der dann später, ich glaube, 1-2 Jahre nach mir dazu kam, haben mir super viel beigebracht. Auch gerade irgendwie aus der Perspektive von schon fertig ausgebildeten Juristen, was man hier machen kann in diesem Unternehmen. Und wenn wir nochmal auf die Aufgabe zurückkommen, meine erste Aufgabe hat eigentlich recht wenig mit Legal Tech zu tun gehabt. Es ging darum, irgendwie mal zu gucken, welche Verträge hat dieses Unternehmen eigentlich abgeschlossen und die irgendwie einfach mal zu sortieren. Und irgendwie scheint es ganz gut, das Ergebnis, was dann dabei rauskam.
Flightride-Verträge.
Genau, Flightride-Verträge, genau. Und irgendwie scheine ich die Aufgabe irgendwie ganz vernünftig gemacht zu haben. Und dann kamen irgendwie immer Aufgaben mit mehr Verantwortung. Mein damaliger direkter Vorgesetzter, Jonas Zwarzenski, der hat dann auch gesagt, so jetzt machen wir, das hast du gut gemacht, jetzt machen wir hier mal den nächsten Schritt. Und so ging es dann irgendwie immer weiter, bis wir dann kurze Zeit später, ich glaube dann 2016 oder so, ja, ich glaube 2016, dann auch ein eigenes Department hatten, was Legal Development Department hieß, wo es dann eigentlich auch gar nicht mehr um operative Tätigkeiten ging, sondern wirklich um strategische Dinge. Wie kann man noch mehr Ansprüche, noch stärker technikbasiert durchsetzen? Was können wir aus den Daten erkennen? Müssen wir vielleicht gewisse Strategien in anderen Ländern anpassen? Weil wir hier vielleicht sehen, da verlieren wir Fälle. Das war dann praktisch von dem irgendwann erst mal praktisch von dem Vertragsmanagement zum operativen Teil, dann wirklich zu den strategischen Sachen. Ja, so war der.
Was war so dein Key Takeaway, so Top 3?
In der ganzen Zeit bei Flightride? Also ich muss sagen, das Erste war auf jeden Fall, wenn man sich da richtig angestrengt hat und überlegt hat, dann konnte man wirklich alle Projekte machen, die einen fasziniert haben. Also würde ich als ersten Takeaway mal klassifizieren. Der zweite wäre dann auch wirklich, in diesem Unternehmen konnte man damals, wenn man eine Idee hatte, wie man zum Beispiel einen Prozess anpassen kann oder wie man, was man sich das Unternehmen vielleicht mal anschauen sollte und wenn man das gut gepitcht hat, konnte man das auch einfach umsetzen. Das heißt, man konnte sich selber einfach seine Ziele setzen. Und das Dritte war auf jeden Fall das würde ich dann vielleicht auch eher auf so einer Metaebene anordnen, was alles möglich ist mit Technologie und Recht. Also wirklich der Begriff dann Legal Technology, der wird in diesem Unternehmen einfach gelebt und in allen möglichen Formen konnte man ausprobieren, was da geht. Und das war auf jeden Fall sehr horizont erweiternd zu der Zeit.
Du meintest eben, dass ihr euch angeguckt habt, wie könnt ihr den Prozess verbessern, wie geht ihr mit vielen Daten um. Das klingt für mich wie so ein Legal Analytics Crashkurs. Hast du dir irgendwie was daneben angeschaut, Kurse oder war es einfach Learning by Doing? Von wem hast du da am meisten mitgenommen?
Also ich würde sagen, es war schon Learning by Doing. Wirklich Kurse damals konnte man dazu nicht machen. Und parallel hatte ich dazu auch ehrlicherweise keine Zeit. Aber um das vielleicht mal mit einem Beispiel zu belegen, es gibt viele Probleme, die waren europaweit einfach uneinheitlich entschieden. Also wir hatten, ob es jetzt diese technischen Defekte waren, ob es Vogelschläge waren, verschiedene Streitigkeiten, ob es diese Wet Lease Agreements waren. Da gab es einfach europaweit völlig diverse Rechtsprechung und das ist natürlich für einen Algorithmus, wenn man das so sagen kann, einfach nicht gut, weil wenn man da keine klare Handlungsanweisung hat, wie man diese Fälle behandeln soll, dann sind A, die Kunden unzufrieden, weil wir ihnen irgendwie gesagt haben, wir können ihren Fall durchsetzen, aber eigentlich funktioniert das nicht richtig gut, weil man einfach nicht weiß, zu welchem Gericht schiebt man jetzt den Fall und kann es sein, dass vielleicht das in einem anderen Land ganz anders entschieden wird. Und da war meine Aufgabe damals mit einem kleinen Team ein Tool zu entwickeln, um diese Fälle zu entdecken europaweit, möglichst schnell zu bündeln, auch möglichst viele Fälle, die dieses Problem aufweisen, gerichtlich entscheiden zu lassen, um dann eine möglichst diverse Rechtsprechung zu erzeugen, um so halt das Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH zu aktivieren. Und das war ganz eine spannende Zeit, weil in dem, würde ich sagen, halben Jahr, wo wir dieses Tool entwickelt haben, hatte Flightright und davor auch, glaube ich, ein Vorlageverfahren. Und das ist irgendwie mal so da reingerutscht, weil irgendjemand das vorgelegt hatte. Und es war auch total notwendig, dass es vorgelegt wird, aber wir haben jetzt nicht darauf abgezielt. Und als dieses Tool entwickelt wurde, hatten wir, glaube ich, auf einen Schlag irgendwie 5 Vorlageverfahren innerhalb von 5 Monaten oder 6 Monaten. Und jedes Mal kam immer diese neuen Schreiben, die Sache wurde jetzt vorgelegt. Und das fanden wir natürlich irgendwie auch total faszinierend, weil welches Unternehmen kann sagen, wir haben irgendwie, ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind bei Flightright, aber irgendwie innerhalb von einem halben Jahr irgendwie 5 bis 6 Vorlageverfahren irgendwie generiert und damit ja auch irgendwie zur europäischen Rechtsfortbildung beigetragen und vielen Verbrauchern und Verbraucherinnen dann da, wenn das die Entscheidung so ausfiel, dass ihre Rechte erweitert wurden, dann auch die Möglichkeit gegeben haben, ihre Sachen zu entscheiden. Also das war schon eine spannende Phase.
Die wenigsten Jurastudierenden wissen so früh in dem Studium überhaupt, was ein Vorlageverfahren ist oder ein Vorabentscheidungsverfahren ist. Mhm. Kommt jedenfalls dann erst in der Examensvorbereitung bei vielen als Schock. Oh, fuck, Europarecht. Das ist ja auch noch wichtig.
Ja, das war tatsächlich auch so für die Ausbildung natürlich super interessant, dass man einfach auch schon mal wusste, wie funktioniert, also nicht nur in der Theorie, wie funktionieren diese Verfahren, sondern dass sie dann ja auch wirklich einen gewissen Zweck erfüllen und das auch total sinnvoll ist, dass es so eine Verfahren gibt. Also die dann zu aktivieren, war natürlich auch einfach eine schöne Aufgabe.
Wie konnte man sich dieses Tool vorstellen?
Es ging eigentlich erstmal darum, überhaupt diese Fälle zu entdecken. Also typischerweise ist es so, dass dann entweder aus dem Operations-Team irgendwie Fragen kamen, wir haben hier irgendwie einen Fall, der ist irgendwie ein bisschen komisch und wir wissen auch nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen. Und in der Regel ist es ja so, in so einem Flugzeug sitzen ja nicht nur eine Person, sondern in der Regel irgendwie über 100. Es gibt ja auch nicht nur Flightright da auf dem Markt, es gab ja auch noch andere Anbieter. Wenn man sich dann irgendwie mal kurz geschlossen hat, dann kam auch relativ schnell raus, wir haben alle irgendwie dieses Problem. Und wenn man dann noch mit den Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen gesprochen hat, dann war das auch regelmäßig so, wir wissen auch gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und dann war erstmal klar, okay, das sind unsere Fälle, also dieses Problem muss irgendwie geklärt werden. Und dann kann man das natürlich versuchen, erstmal selber zu klären. Also entweder mit wissenschaftlichen Gutachten oder einfach mit dem juristischen Handwerkszeug, was man hat, versuchen, okay, gibt es da eine Lösung oder eine scheinbar klare Lösung? Und das war dann in der Regel nicht der Fall. Dann geht es natürlich darum, diese Fälle zu erkennen. Also wenn die Fälle reinkommen, muss man natürlich dann direkt, wenn so ein Fall ein derartiges Problem aufweist, dafür sorgen, dass diese Fälle nicht irgendwo in der Verarbeitung untergehen und womöglich geschlossen werden, sondern gesammelt werden, sodass wir halt möglichst großes Anspruchsvolumen generieren, um dann damit auch arbeiten zu können. Und dann geht es wirklich darum, mit den Anwälten zusammen halt eine Strategie zu entwickeln, wie wir diese Verfahren überhaupt zum EuGH bekommen. Und das war auch nicht immer so leicht, weil auch einfach an vielen Amtsgerichten dann diese Möglichkeit dieser Verfahren unterschätzt ist jetzt wahrscheinlich der falsche Ausdruck, aber es war einfach wenig Erfahrung mit diesen Verfahren. Insofern waren sie jetzt auch nicht unbedingt so erpicht darauf, die dann auch zu aktivieren. Und irgendwann hatte man dann, das ist natürlich klar, das dauert einfach eine Weile, es gibt für alles irgendwie das erste Mal, hatte man dann aber seine Strategien und wusste sofort, welche Hebel man drücken muss, um diese Verfahren zu aktivieren. Und ja, das hat dann am Ende wirklich schnell funktioniert. Also vom am Anfang wahrscheinlich 5-6 Monaten, was auch schon relativ schnell ist, zu am Ende vielleicht 2 Wochen oder so. Das war dann.
Weil so wie du eben gesagt hattest, ein Tool in der Form als Handlungsanweisung oder als technologisch gestütztes System?
Sowohl als auch. Also einerseits natürlich eine Handlungseinweisung für die Mitarbeiter, die unmittelbar an den Fällen gearbeitet haben, aber auch als System. Da gab es damals einfach einen zusammen mit den Informatikern, die wir bei FlightWord hatten, Möglichkeiten, die Falldaten, die wir haben, mit gewissen Softwarelösungen zu analysieren, sodass man dann halt schnell sehen konnte, okay, von dieser Problematik haben wir zum Beispiel 800 Fälle oder an dem typischerweise bei dem Amtsgericht verlieren wir die immer, wobei wir sie da immer gewinnen. Und das war praktisch die Softwarelösung. Also ich würde sagen, die Analyse des Ganzen hat ja softwarebasiert stattgefunden und dann ja durch die Mitarbeiter dann die exekutivische Umsetzung, wie wir dann eigentlich die Fälle zu den Gerichten bekommen.
Und bei Chevalier warst du auch ganz früh dabei, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, das stimmt. Damals hießen wir auch noch nicht Chevalier, sondern waren ein kleines Team von drei Jungs, muss man wahrscheinlich sagen, in einem Mini-Neuköllner Büro. Genau, das ist jetzt wahrscheinlich schwer zu vergleichen mit dem Chevalier, wie es heute existiert. Aber ja, es waren so die ersten Tage und Wochen des Unternehmens. Ich sollte da eigentlich mehr oder weniger hinkommen, um so ein bisschen mein Know-how von FlightWord mitzubringen und versuchen, das so zu etablieren, dieses Unternehmen, und musste dann aber irgendwann auch mein erstes Examen schreiben, sodass ich da dann nicht so lange bleiben konnte wie bei FlightRide.
Alle fragen sich, okay, dann war er im 7. Semester oder so, wie hat er das alles hinbekommen? Aber das Spannende an dieser Perspektive ist, wir haben jetzt viel aus der Zeit von FlightRide gelernt, das solltest du dann bei Chevalier unterbringen. So, und jetzt kommst du irgendwie auf den Gedanken, ich möchte eine Diss schreiben und suche ein Thema? Oder wie war da der Entscheidungsprozess, dass man dieses Know-how auf die Justiz überträgt?
Ja, also die Grundidee kam mir eigentlich irgendwann auch während dieser Verfahren oder wegen dieser Strategien, die wir entwickelt haben für die EuGH-Verfahren. Und da war eigentlich die Idee, oder häufig habe ich mitbekommen, dass die Gerichte, wenn wir sie praktisch mit Fällen bombardieren, in Anführungszeichen jetzt mal einfach, wir haben die einfach gerichtlich durchgesetzt, ganz häufig einfach überlastet waren. Kamen dann entweder Anrufe oder auch über andere Kommunikationsmittel, wurde dann klar, okay, wir können diese Anzahl an Fällen nicht so schnell bearbeiten, wie das bei euch der Fall ist. Muss man fairerweise sagen, der Zivilprozess ist natürlich ein viel komplexeres Verfahren. Da wird viel mehr Zeit in die Sachverhaltsaufklärung gesteckt. Die tatsächliche juristische Lösung des Falles am Ende ist zwar im Vergleich zur Sachverhaltsermittlung dann wahrscheinlich eher der kleinere Teil, aber auch aufwendig. Und wir bei FlightRide haben natürlich nur die Daten gesehen, die Fälle gesehen, haben gesagt, okay, das lohnt sich, und haben den halt rausgeschoben zur gerichtlichen Durchsetzung. Und da habe ich mir mal gedacht, das kann es doch eigentlich nicht sein. Wenn wir mit so tollen Tools arbeiten und die entwickeln können, dann muss das doch eigentlich in der Ziviljustiz auch möglich sein. Und es gab dann zwischendurch oder parallel zu dieser Entwicklung gab es dann auch immer mal wieder so Schlagzeilen, Amtsgericht XX ist überfordert oder hat kein Geld mehr für Portokosten, weil so viel Geld entsteht aufgrund der Korrespondenz mit den Anwälten und den Airlines. Und dann dachte ich mir, okay, das spiegelt sich offensichtlich mittlerweile, diese Idee spiegelt sich mittlerweile im Tagesgeschehen oder in der Tagespresse wieder. Es wäre doch mal interessant, sich darüber Gedanken zu machen, was man da oder wie man da vielleicht die Verfahren irgendwie verschlanken könnte oder auch vielleicht ja automatisieren könnte ein Stück weit.
Warum dann eine Promotion in dem Bereich? Ich meine, das ist ja auch mit einem MVP an die Justiz herantreten können. Also das ist jetzt ein bisschen naiv, aber warum dann diese Herangehensweise?
Also berechtigte Frage, sollte man sich wahrscheinlich auch vorher lange drüber Gedanken machen, bevor man promoviert. Ich muss sagen, ich habe auch wirklich Lust, mich einfach super detailliert mit dieser Thematik zu beschäftigen. Und die Promotion war damals einfach für mich ein geeignetes Mittel, weil ich dachte mir, okay, ich kann jetzt natürlich versuchen, irgendwie dazu zu veröffentlichen, aber dann werde ich immer nur Teilaspekte beleuchten und eigentlich so ein Rundumschlag und sich mal zu überlegen, okay, wie funktioniert eigentlich der Zivilprozess, wie funktioniert eigentlich technologiegestützte Anspruchsdurchsetzung, sind da irgendwie Parallelen? Dafür ist tatsächlich, also auch einfach vom Aufwand, wahrscheinlich die Promotion das geeignetste Mittel. Hätte es damals vielleicht ein tolles Forschungsprojekt gegeben, die vielleicht gerade gesucht hätten nach Leuten, die da Erfahrung hätten, wäre das vielleicht auch ein interessanter Weg gewesen, sodass am Ende vielleicht ein konkretes Produkt bei rausgekommen wäre. Das gab es aber nicht. Und ich muss sagen, ich genieße die Zeit, in diesem Bereich zu forschen, auch sehr. Also es ist natürlich auch anstrengend, aber es ist doch auch sehr erfüllend, kann man sagen.
Und man muss auch sagen, dass wenn man sich ein Promotionsthema sucht und vielleicht noch eine Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter dann daneben und vielleicht auch eine Förderung als mit einem Stipendium nochmal daneben, dann kriegt man auch einfach Zeit, sich mit den Themen zu beschäftigen und hat nicht den Druck, dass man daneben noch irgendwo arbeiten muss oder dass das Produkt, dass da was bei rumkommen muss, sondern es ist einfach eine wissenschaftliche Forschung, die man dort betreibt und das entlastet vielleicht auch ein bisschen und gibt einem gewisse Freiheiten. In deiner Diss finde ich es spannend zu sehen, was ist das Problem, was du lösen möchtest und was du beleuchten möchtest. Kannst du mir das erklären?
Ja, es geht eigentlich darum, also dieses Zugang zum Recht, ne, das ist ja so mittlerweile echt ein schillerndes
Access to Justice.
Ja, es ist natürlich, man liest es auf jeder Konferenz und ich frage mich, okay, wie können wir eigentlich einen Zugang zum Recht gewähren, aber gleichzeitig die justiziellen Ressourcen schonen? Es funktioniert halt nicht, wenn wir einfach sagen, ja, jeder kann jetzt seine Ansprüche, egal wie hoch sie sind, bei uns geltend machen, sondern wir brauchen dafür auch vernünftige Instrumente auf Seiten der Ziviljustiz, um die halt diese Falllast, die dabei entstehen könnte, wenn man das vernünftig umsetzt, ja irgendwie abzufedern. Und genau da knüpfe ich halt an. Also welche Instrumente braucht es eigentlich in einem Zivilprozess im 21. Jahrhundert, um einen effektiven Zugang zum Recht zu gewähren?
Und welche?
Meine These ist, dass es auf jeden Fall der Einsatz von künstlicher Intelligenz ist, in der Form von Entscheidungsunterstützungs- und Entscheidungsvorhersagesystemen. Und diese Systeme aber eingebettet in ein spezielles Verfahren, was zum Beispiel ja vielleicht gerade diese kleinvolumigen Ansprüche fokussiert. Da gab es ja auch im letzten Jahr von der Arbeitsgruppe Modernisierung des Zivilprozesses einen Vorschlag mit dem beschleunigten Online-Verfahren und das ging ja auch schon, oder das geht ja auch schon total in die richtige Richtung. Ich schlage in meiner Arbeit ein ähnliches Verfahren vor, aber in meiner Arbeit geht es auch viel mehr um diesen technologischen Aspekt, also wie können wir künstliche Intelligenz einsetzen, was braucht es dafür überhaupt erstmal, also da gibt es diverse, jetzt sage ich mal, nicht juristische Herausforderungen, die man sich anschauen muss. Und dann haben wir natürlich dazu noch den verfassungsrechtlichen Rahmen. Also wir können diese Instrumente nicht einfach implementieren, sondern gibt unsere Verfassung uns schon einen klaren Rahmen vor, was wir da eigentlich umsetzen können. Und dann ganz zum Schluss in der Arbeit dann halt auch ein Verfahren zu entwickeln und zu sagen, ja, das würde Sinn machen. Aber wie gesagt, das ist wurde hoffentlich vielleicht schon klar, es ist ein interdisziplinärer Ansatz. Also um sowas dann wirklich umzusetzen, braucht es interdisziplinäre Forschung, die sich das wirklich anschaut und sagt, okay, das macht Sinn, das macht keinen Sinn. Ich bin ja praktisch noch in dem Elfenbeinturm der Wissenschaft, der erstmal schreiben kann, ja, das würde so Sinn machen und das kann ich so belegen, aber das dann praktisch umzusetzen, das ist nochmal eine ganz andere Frage.
Was ich spannend finde an deiner Arbeit, ist tatsächlich zu sagen, okay, diese ganzen Angebote für Verbraucher, also entweder die klären sich bilateral auf dem privatrechtlichen Weg oder sie werden einfach vor die Gerichte gespült. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist ja auch, dass die Gerichte immer nutzerfreundlicher werden wollen. Jedenfalls ist das der Ansatz. Das heißt, die Hemmschwelle, zu Gericht zu gehen, wird immer niedriger. Das heißt, eigentlich kommen immer mehr Verfahren vor die Gerichte. Und dann ist die Frage, wie geht man im Maschinenraum damit um? Du hast jetzt gesagt, Entscheidungsunterstützung und Entscheidungsvorhersage. Erklär mal, was verbirgt sich hinter den beiden Begriffen? Vielleicht ein paar Use Cases wären, glaube ich, ganz gut.
Die Forschung, die dahinter steht, wird im Internet oder in der internationalen Forschungsgemeinschaft häufig auch mit Predictive Analytics betitelt. Im asiatischen Raum nennt man das Legal Judgment Prediction, wenn es gerade um diese Vorhersagesysteme im Rahmen der Justiz geht. Im deutschsprachigen Raum habe ich jetzt häufiger schon gelesen Predictive Justice Tools. Und ihnen gemeinsam ist praktisch, dass sie immer ein Teil einer juristischen Prüfung oder aber auch eine komplette juristische Prüfung vornehmen. Und wie man vielleicht schon an der Begrifflichkeit erkennt, Entscheidungsvorhersage und Entscheidungsunterstützungssysteme, ich lege das relativ weit aus, weil es erfasst sowohl zum Beispiel eine Teilentscheidung, also zum Beispiel liegt dieses Merkmal hier vor in unserem Fall, ja, nein, das kann binär sein, das kann aber auch mehrere Klassen aufweisen, bis hin zu, ich generiere jetzt aus erlernten, so funktionieren ja nun mal KI-Systeme, aus erlernten Daten schon Teile eines Urteils. Und da muss man sagen, je nachdem, welche Architektur man am Ende wählt, also was man voraussagen möchte und was man als Output generieren möchte, das muss man sich genau überlegen, weil es hängt natürlich stark davon ab, welche Daten habe ich zur Verfügung. Ne? Ich muss erstmal, kann diese Erkenntnis überhaupt in den Daten enthalten sein? Und dann ist auch die Frage, möchte ich das überhaupt vorhersagen? Also möchte ich überhaupt so eine Architektur entwickeln, die sowas kann? Und dann gibt es natürlich immer zwei Medaillen. Die eine Seite ist die wissenschaftliche Perspektive, die sagt, ja, erstmal lass uns mal versuchen, was geht eigentlich? Also wie weit können wir gehen? Es ist ja wissenschaftlich interessant, ist ein KI-Modell oder im Konkreten dann ein künstliches neuronales Netz oder eine Architektur, die auf künstlichen neuronalen Netzen basiert, überhaupt dazu fähig, den Ausgang eines Falles vorherzusagen? Und wenn ja, möchten wir das überhaupt in der Praxis einsetzen oder soll das eine rein wissenschaftliche Debatte bleiben? Und das ist zwischen diesen Bereichen, da stehen natürlich viele Friktionen und dann auch gerade mit dem verfassungsrechtlichen Rahmen, den wir darauf haben, kann man halt auch schon sagen, einige Sachen gehen zum Beispiel nicht. Also wenn jetzt auf einer Konferenz oder mal bei einem Vortrag werde ich dann immer häufig gefragt und das werden wahrscheinlich alle, die in diesem Bereich forschen, ja, wird denn dann irgendwann der Richter oder die Richterin durch eine KI ersetzt? Nein, darauf zielt auch keiner ab und die Verfassung ist da auch recht eindeutig. Es geht nur einfach darum, im Rahmen dieser Forschung Instrumente zu entwickeln, die halt den menschlichen Entscheider unterstützen können. Und welchen Grad man dann am Ende in der Praxis davon umsetzt, das muss wahrscheinlich der Gesetzgeber entscheiden. Das liegt weder in meiner Hand noch in anderen Händen jetzt. Und diese Fragen, damit befasse ich mich hauptsächlich.
Ich finde es auch spannend, sich mit der Kritik und den Risiken auseinanderzusetzen. Aber du hast den Rahmen ja jetzt auch ganz gut gesetzt, was auf keinen Fall geht. Ich finde, manchmal kommt man dann gar nicht mehr auf diese wissenschaftliche Ebene, weil so viel darüber gesprochen wird, was gar nicht geht und dass es doch verfassungswidrig ist und so weiter und so fort. Hatten wir auch schon häufig diesen Diskurs in diesem Podcast. Ich würde mich gerne darauf konzentrieren, was geht oder was vielleicht grenzwertig wäre. Was wären denn das für Instrumente, die du so für denkbar hältst, mit denen du dich tagtäglich beschäftigst?
Ja, also wenn wir es jetzt auf den Zivilprozess beziehen, dann ist natürlich erstmal, muss man vielleicht erstmal sagen, was sind das überhaupt für Modelle, die da arbeiten? Und da muss man einfach sagen, dass was im Zivilprozess einfach oder generell im Bereich des Rechts super relevant ist, natürlich die Sprachverarbeitung und ja zu Englisch dann Natural Language Processing. Und da muss man halt sehen, welche Entwicklung gibt es da und was können diese Systeme momentan. Und wenn man jetzt überlegt, okay, wir haben zum Beispiel einen Rechtssuchenden, der nach der Lösung eines oder erstmal überhaupt Informationen haben möchte zu einem rechtlichen Konflikt und den möchte er zum Beispiel in natürlicher Sprache äußern, dann wäre es ja interessant, ihm praktisch eine Möglichkeit zu bieten, zum Beispiel ein Eingabefeld zu kreieren, Da kann er dann sein Anliegen schildern und dann gibt es zum Beispiel überhaupt erstmal eine Richtung, ja, also die Streitigkeit wäre hier einzuordnen und das wäre so der normale Weg im Prozess. Du hast übrigens dieses Prozesskostenrisiko und ähnliches. Das wäre einfach erstmal nur rein dieser rein informative Charakter dieser Systeme, setzt aber natürlich voraus, dass diese Systeme schon ziemlich mächtig sind, weil sie müssen ja praktisch eine Laiensprache verstehen können, also überhaupt erstmal verstehen können und dann ja noch mit domänenspezifischem Wissen oder juristischem Wissen irgendwie abgleichen können. Und das setzt schon sehr, sehr, sehr weit entwickelte Systeme voraus, muss man sagen. Und sobald dann praktisch die nächsten Schritte, also nehmen wir an, der Verfahren geht dann irgendwie, entscheidet sich dazu, diesen Anspruch durchzusetzen, nimmt vielleicht erstmal Kontakt auf zu einem Anspruchsgegner. Vielleicht versuchen sie sich erstmal, das ist zum Beispiel in anderen Rechtsordnungen mittlerweile ein ganz beliebtes Prinzip, dieses mehrphasige Konfliktmanagement, also wo man erstmal versucht, vielleicht nur zu schlichten. Wenn das nicht funktioniert, dann in Kanada zum Beispiel bei dem Civil Resolution Tribunal gibt es dann sogenannte Case Manager, die unterstützen dann die Parteien erstmal bei der Anspruchs- oder bei der Entscheidung. Und erst wenn diese Stufen nicht funktionieren, geht das Ganze dann ins gerichtliche Verfahren als Eskalationsstufe sozusagen. Und in diesen Zwischenschritten, in diesen Phasen, wo es auch erstmal darum geht, vielleicht sich gütlich zu einigen, gibt es natürlich viele Einsatzszenarien. Dann kann man darüber überlegen, okay, wir zeigen den Parteien zum Beispiel parallel gelagerte Fälle auf. Also natürlich ist jede Streitigkeit individuell, aber es gibt natürlich Streitigkeiten, die ähneln sich einfach. Die Fluggastrechte sind dafür wahrscheinlich so das einfachste und beste Beispiel, aber es gibt wohl auch in den anderen Bereichen, wo Legal Tech Unternehmen offensichtlich tätig sind, viele Parallelen. Und da wäre es natürlich interessant, einfach mal parallele Fälle aufzuzeigen und zu sagen, pass auf, so würde die Streitigkeit oder so haben sich andere Parteien geeinigt, so wurde sie vielleicht entschieden. Also überhaupt erstmal den Zugang zu einer vernünftigen Entscheidungsgrundlage zu schaffen, dass man auch als Unkundiger vielleicht eine gewisse Transparenz in diesem Bereich bekommt. Das kann natürlich mit diesen Modellen auch mittlerweile gemacht werden. Also so Legal Question Answering, das ist auch ein spezieller Task, der von diesen Modellen mittlerweile ganz in Ordnung, kann man sagen, ausgefüllt wird. Wir sind noch weit entfernt von der Praxisreife, aber wie gesagt, das ist Forschung. Es geht auch momentan auch gar nicht um die absolute Praxisreife. Es geht überhaupt erstmal darum zu gucken, was gibt's in diesem Bereich und ja, wirklich als Grundlagenforschung zu ermitteln, wie weit kann man mit diesen Modellen gehen.
Legal Question Answering, bring mal ein Beispiel, wie das aussehen könnte.
Ja, also es gibt zum Beispiel aus dem asiatischen Raum gibt es verschiedene Publikationen. Da geht es dann darum, okay, wie ich es vorhin gesagt habe, ich habe zum Beispiel ein Problem, ich habe eine Flugverspätung. Und dann schreibe ich, ja, ich hatte eine Flugverspätung und jetzt habe ich meinen Anschlussflug verpasst. Ja, schade. Und dann könnte zum Beispiel ein weit entwickeltes Modell, wie gesagt, das lässt sich jetzt nicht einfach mit einem einfachen Modell lösen, vielleicht einen Rat geben im Sinne von, okay, es gibt übrigens Fluggastrechte und da kannst du zum Beispiel eine Entschädigung gerichtlich erlangen, wenn du dich darum bemühst, sozusagen. Das geht nicht einfach so. Und allein dieser Schritt, das ist jetzt natürlich schon sehr weit gefasst, weil so die juristische Perspektive oder der juristische Gehalt von der Antwort auf so eine Frage, der ist jetzt nicht besonders groß, aber es ist schon dafür, dass es eine Maschine, sage ich mal, autonom macht, schon eine erhebliche Leistung. Also für uns ist das immer so selbstverständlich und ich habe auch das Gefühl, dass es nur so zwei Extreme gibt. Also entweder werden diese Modelle vorgestellt und dann sind alle so, oh toll, also das mache ich ja lieber selber. Und dann wird aber gleichzeitig darüber diskutiert, wie wir den Richter oder die Richterin ersetzen. Also das ist so ein bisschen schizophren, kann man fast sagen, weil es geht eigentlich erstmal nur darum, diesen Modellen überhaupt erstmal ein Grundverständnis beizubringen, um dann praktisch später darauf aufbauen, vielleicht weitere Entwicklungs- oder Modelle zu entwickeln. Und gerade in dem asiatischen Raum sieht man einfach, wie gut anscheinend die Forschungsvoraussetzungen da sind, um diese Modelle zu entwickeln. Die haben einfach einen anderen Zugriff auf Daten und diese Thematik ist da vielleicht auch einfach etwas populärer als bei uns, kann man sagen. Und ich denke, da kann man sich dann schon auch ein Stück weit abschauen, weil die haben eigentlich immer, wenn sie ihre Paper vorschlagen und das Problem darstellen, haben sie eigentlich immer ein Problem, was wir hier wahrscheinlich auch hätten. Also allein diese Möglichkeit, rechtssuchenden Informationen anbieten zu können, und zwar durch zum Beispiel eine Freitexteingabe, wäre schon, finde ich, ein super spannendes Tool.
Ich glaube, kritische Hörer werden sich denken, okay, zu welchen Kosten würde ich dann so ein Tool entwickeln lassen? Also nicht monetären Kosten, sondern Kosten von Daten, Datenschutz, Datenarmut und so weiter und so fort. Aber wir sind jetzt in dem Bereich Entscheidungsunterstützung, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, genau.
Und es geht dann nicht um, wenn man zum ersten Mal sich mit Entscheidungsunterstützung beschäftigt, würde man denken, okay, es geht nur um Entscheidungsunterstützung der Person, die entscheidet, und das ist der Richter. Aber vor einem solchen Verfahren gibt es ja mehrere Entscheidungsschritte von natürlichen Personen, von Bürgern, die sich für ein Verfahren oder für eine Art von Verfahren entscheiden müssen. Wenn wir jetzt sozusagen kurz Resümee ziehen unter diesem Bereich, wie realistisch hältst du das, dass so Systeme umgesetzt werden in den nächsten, keine Ahnung, 5, 10, 15 Jahren? Wie schwer ist so eine Umsetzung? Wie teuer wäre das zum Beispiel?
Also ich halte es in den nächsten 15 Jahren, muss ich sagen, nicht für unwahrscheinlich. Ich glaube, dafür geht die Forschung auch einfach international in dem Bereich zu schnell voran. Es gab auch mittlerweile ein paar Statements von der Europäischen Kommission, die auch in verschiedenen Schlussfolgerungen dazu geraten hat, künstliche Intelligenz im Zivilprozess zu implementieren, ohne jetzt genau vorzugeben, ja, für Entscheidungsunterstützung oder ähnliche Tätigkeiten. Insofern glaube ich schon, dass es einfach eine Schlüsseltechnologie ist für dieses Jahrhundert und insofern es nicht unwahrscheinlich ist, dass wir sie irgendwann auch im Zivilprozess einsetzen werden. Dass wir wirklich sinnvolle, praktische Anwendungen haben, ist dann aber wirklich an der Grenze. Also da würde ich sagen, frühestens in 15 Jahren, vielleicht im 15. Jahr von jetzt an gerechnet, wo wir wirklich sagen, okay, wow, das ist ein total sinnvolles Tool, es funktioniert gut, es erleichtert allen irgendwie das Leben. Und der Weg dahin ist aber wirklich hart. Also nur mal, du hast jetzt gerade die Kosten angesprochen. Diese Sprachmodelle funktionieren, wie gesagt, mit sehr, sehr viel Daten und sehr viel Training. Dieses Training ist einfach notwendig, um diese Modelle einzustellen. Man muss sich das so vorstellen, ich weiß nicht, inwiefern hier die Podcast-Gäste dafür schon geschult sind, aber diese KI-Modelle sind die letztendlich nichts anderes als mathematische Systeme. Und um diese Modelle praktisch überhaupt erstmal einstellen zu können, braucht man ein sogenanntes Training. Wie ein Mensch, wenn er viel trainiert, wird die Maschine auch immer besser.
Wie wir natürlich.
Wie wir natürlich, ja. Und wird immer, immer besser. Und dieses Training ist aber extrem kostenintensiv, sowohl vom Energieaufwand als auch von dem Datenaufwand, als auch einfach von der Rechenleistung, die extrem teuer ist. Also die großen Modelle, wenn die einmal heute trainiert werden, da sind wir ganz schnell in ein- bis zweistelligen Millionenbetrag. Und das dürfte dann wohl doch die Kosten, die in dem Bereich zur Verfügung stehen, einfach sprengen. Es heißt aber nicht, dass es völlig unmöglich ist, weil das Leistungsniveau, was wir vielleicht jetzt gerade haben, mit der Rechenleistung, ist in den nächsten 5 Jahren ein ganz anderes. Es gibt dieses bekannte, kennst du vielleicht den Gründer von Intel, dieses Moore's Law, was mal eine Richtlinie dafür war, wie sich die Rechenleistung verändert. Für KI-Systeme und neuronale Netze trifft es einfach nicht mehr zu. Entwickelt sich wesentlich schneller. Man vermutet immer so, alle 3 Monate verdoppelt sich zum Teil die Rechenleistung. Wurde mal, glaube ich, 2018 in einer Studie mal dargelegt. Ich weiß nicht gerade, wie es jetzt gerade ist im Jahr 2022. Es geht dann auch immer mal wieder zurück und dann immer mal wieder nach vorne, je nachdem, wieder die Systeme entwickelt werden. Aber ich glaube, mit der Rechenleistung, die wir jetzt in den sehr mächtigen Systemen hätten, wenn wir die hätten für, sage ich mal, einfachere Anwendungen und wenn man an denen forschen könnte, dann halte ich es doch für nicht unwahrscheinlich, dass man dann vielleicht in den nächsten 5 bis 6 Jahren mit einer wirklich sinnvollen Forschung beginnen könnte, einer praxisrelevanten Forschung, und dann vielleicht 5, 6 Jahre später dann auch bei einem Praxiseinsatz ist. Aber wie gesagt, alles gerade noch Zukunftsmusik und stark davon abhängig, wie sich die Systeme entwickeln und wie viel Geld man auch einfach zur Verfügung hat.
Das heißt, Rahmenbedingungen oder Voraussetzungen sind Geld, Daten und Regulierung, oder kommt da noch was dazu?
Ja, also Regulierung und vor allem natürlich geeignete Leute. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Also dadurch, dass wir ja wirklich hier bei von Systemen sprechen, die ja dann im Zivilprozess eingesetzt werden und gerade auch mit einem, da ja wirklich die Wissenschaft der Informatik und der Juristen und Juristinnen zusammenkommt, braucht man halt einfach geeignete interdisziplinäre Teams, die halt ja nonstop daran forschen und halt auch Dinge ausprobieren. Und vor allem auch dann am Zivilprozess, das ist natürlich super wichtig, halt auch mit den Menschen zusammen, die in diesem Bereich arbeiten. Ich glaube, dafür muss man da nicht gearbeitet haben. Es ist klar, dass es nicht funktionieren kann, wenn die beteiligten Personen, die damit täglich arbeiten, einfach nicht einbezogen wurden in die Entwicklung.
Und wahrscheinlich muss man auch am Zivilprozess selbst arbeiten. Was braucht es denn für Menschen in dem Bereich?
Ich würde sagen, es braucht auf jeden Fall Juristinnen und Juristen, die eine gewisse Grundkenntnis vorhaben, also die diese ganz normale juristische Ausbildung genossen haben, die wissen, was juristische Methodik bedeutet und wie man sich so als Jurist oder als Juristin einen Fall löst. Und dann müssen sie aber gleichzeitig auch dafür sensibel sein, welche Möglichkeiten haben wir eigentlich technologisch? Also wie funktioniert, sage ich mal, im Grundansatz eigentlich vielleicht eine KI oder vielleicht auch einfach mal so ein deterministischer Algorithmus? Und dann braucht man gleichzeitig Informatiker, die irgendwie auch beides praktisch können, die zumindest vielleicht im Grundsatz wissen, okay, wie arbeitet eigentlich so normalerweise ein Jurist oder eine Juristin, aber auch natürlich dann die Experten und Expertinnen sind, was die Architekturen angeht. Und das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Die ganzen Paper, die dazu veröffentlicht wurden in den letzten Jahren, das kann man ganz gut beobachten, so von 2016, 2017 an, da wurde immer nur ganz allgemein nach Mustern gesucht. Also man hat geguckt, okay, wir haben hier einen Input-Datensatz oder wir haben als Input verschiedene Daten und wir lassen die Maschine lernen und am Ende kommt irgendwie was bei raus und vielleicht klassifiziert sie zum Beispiel die Verletzung von Artikeln der EMRK oder ähnliches. Was aber diese Modelle natürlich nicht machen, sie funktionieren nicht so, wie wir Recht anwenden. Also die Methodik, die ein Mensch oder ein menschlicher Rechtsanwender bei seiner Falllösung zugrunde legt, ist eine ganz andere. Wir lösen Probleme nicht durch statistische Analysen, sondern haben halt ein gewisses Handwerkszeug. Und ich glaube, viel oder interessante Forschungsansätze sind da gerade im letzten Jahr publiziert worden, von Systemen, vor allem Fraunhofer hat da publiziert in dem Bereich Systeme, die halt hybrid sind. Also die haben sowohl typische Wissenskomponenten, wo zum Beispiel domänenspezifisches Wissen hinterlegt ist, und dann haben sie aber dann dazu noch große datengetriebene Komponenten, die zum Beispiel natürliche Sprache verarbeiten. Und so wie man das ja früher, sage ich mal, von der alten oder klassischen KI, so kann man die ja bezeichnen, die Entscheidungsbäume noch funktioniert hat, wo das noch alles total gut nachvollziehbar war. Okay, so und so und so und so, wie man wahrscheinlich sonst auch eine Handlungsanweisung schreiben würde. So könnte man praktisch im Grundsatz anfangen und dann aber an den entscheidenden Stellen halt lernende Verfahren und schwer datengetriebene Verfahren halt einsetzen, um dann bestimmte Normmerkmale zum Beispiel zu klassifizieren. Weil das ist letztendlich so ein bisschen der Vergleich. Also wir klassifizieren, also der Jurist, der oder die Juristin, die subsumiert und die KI, die klassifiziert. Und das sind aber doch Prozesse, die schon vergleichbar sind.
Bevor wir jetzt gleich nochmal in diese Bereiche eintauchen, die du meintest, Entscheidungsunterstützung, Entscheidungsvorhersage, vielleicht noch ein Punkt. Es zeigt ja, welche Komplexität das Feld hat. Und du plädierst ja auch dafür, das Ganze vielleicht aus diesem Bereich Legal Technology rauszunehmen, sondern dem eigenen Namen zu geben. Welchen Namen würdest du dem geben und warum?
Oh, das ist eine fiese Frage. Ich habe mir ehrlicherweise noch keine Gedanken gemacht über den konkreten Namen. Ja, die Idee, die ich dahinter habe, Legal Tech, Legal Technology, beschreibt es ja eigentlich ganz gut. Man kann sagen, wir haben irgendwie Recht und wir haben Technologie und das verbinden wir und wir nehmen von allem das Beste und dann kommt eine gute Lösung bei raus. Man muss jetzt sagen, das, was Flightride macht, das, was Conny macht, das, was verschiedene andere Legal Tech-Unternehmen machen, die machen ja nicht extreme KI-Anwendungen wirklich irgendwie, ist auch gar nicht notwendig in dem Bereich, ja, und die forschen da auch nicht groß. ist auch nicht notwendig und wahrscheinlich auch einfach extrem kostenintensiv. Ich glaube halt, dass dieser Deep-Tech-Bereich, also wirklich, wo wir die aktuell leistungsfähigsten neuronalen Netze zum Beispiel nehmen würden, um sie im Recht anzuwenden und zu klassifizieren, dass das tatsächlich einen eigenen Namen verdient, aber wie diese, oder ein eigenes Forschungsfeld verdient, aber wie dieser Name dann letztendlich heißt, kann ich leider hier in dem Podcast noch nicht sagen.
Vielleicht hat ja jemand einen Vorschlag und kann dir den einsenden und dann vielleicht hast du dann den Einfall und das dann der Name deiner Diss. Der Bereich der Entscheidungsunterstützung. So, wir haben den jetzt aus in der Adressatenperspektive so eingeordnet, dass wir jetzt einmal über die Bürger gesprochen haben. Welche Bereiche gibt es noch in der Entscheidungsunterstützung, die du uns vorstellen möchtest?
Also man kann natürlich überlegen, okay, wenn wir nicht den Bürger oder wenn wir den Bürger schon unterstützt haben und das Verfahren dann zum Beispiel weitergeht und im gerichtlichen Prozess landet, dann kann man natürlich den menschlichen Entscheider und beziehungsweise die rechtsprechende Gewalt, die ja in Artikel 92 den Richtern anvertraut ist, überlegen, wie man da die Richter unterstützt. Und da gibt es dann auch wieder verschiedene Methoden. Also einerseits könnte man natürlich danach fragen, okay, macht es Sinn, vielleicht den Ausgang des Falles irgendwie vorherzusagen? Also dem Modell zu sagen, also aufgrund diesem Sachverhalts, den wir hier haben, würde dieser Fallausgang wahrscheinlich sein. Ist die Frage, ob das so einen Mehrwert bringt, weil ich vermute mal, das Ergebnis letztendlich ist ja nur ein Teilaspekt dessen, was der Richter eigentlich da vornimmt. Insofern ist eigentlich, was ich interessant finde, eher merkmalsbezogene Ansätze interessant. Das heißt, wirklich sich die einzelnen Voraussetzungen vorzunehmen und zu schauen, okay, wie würde das Modell dieses Merkmal zu klassifizieren? Das setzt natürlich voraus, dass das Modell überhaupt erstmal weiß, welche Daten es verarbeiten muss, um dieses Merkmal zu klassifizieren. Ja. Also nur als Beispiel, das ist ja mittlerweile auch schon diverse Mal überall angeklungen, diese Strukturierung des Parteivortrags. Wenn wir jetzt einen Schriftsatz hätten und da steht alles querbeet und klar mit einer Struktur, aber für eine KI, die nicht diese Schriftsätze kennt, nicht mit einer nachvollziehbaren Struktur, dann würde dieses Modell überhaupt nicht in der Lage sein, zumindest derzeit überhaupt auch nur ein Merkmal zu klassifizieren. Insofern wäre es notwendig, zum Beispiel, wenn man diese Modelle in dem Bereich einsetzen will, dem Modell eigentlich vorzugeben, welche Bereiche oder welche Absätze oder welche Texte, so vielleicht noch abstrakter, für dieses Merkmal relevant sind. Und dann anhand dessen, was dann klassifiziert wird, ja, dieses Merkmal liegt im Fall vor oder es liegt nicht vor, vielleicht dann wieder zu zeigen, ja, übrigens, es liegt nicht vor, weil ich habe diesen Satz hier gefunden oder diesen Abschnitt und der passt meines Erachtens nicht, der führt zu einem Ausschluss des Merkmals. Und dann kann man wiederum weiterdenken, zu sagen, okay, übrigens hier dieses Urteil oder dieser Fall, da ist eine ähnliche Situation gewesen, schaut dir das doch mal an. Das wäre dann praktisch ein System, was sowohl diese Datenbankfunktion übernimmt, als auch schon irgendwie ja eine intelligente Leistung in Anführungszeichen erbringt, indem sie sagt, ja, dieses Merkmal würde ich übrigens so klassifizieren. Da entstehen natürlich ja viele, viele Spannungsfelder mit der richterlichen Unabhängigkeit. Es gibt ja diesen bekannten Automation Bias, dass halt Richter sich dann davon leiten lassen und vielleicht so eine Entscheidung ungeprüft hinnehmen, was ich jetzt erstmal nicht weiter kommentieren möchte, aber ich, ja, also glaube ich so nicht dran, insofern habe ich es doch kommentiert. also da gibt es verschiedene Punkte, wo man auch ansetzen kann. Da wäre es meines Erachtens auch total wichtig, mit den Richterinnen und Richtern zu sprechen und einfach mal zu überlegen, okay, was würde euch denn helfen? Also wenn ihr jetzt mal ein Jahr lang bei der Fallprüfung immer aufschreiben müsstet, was euch hier fehlen würde, dann hätte man vielleicht am Ende doch irgendwo Überschneidungen, wo man sagen könnte, okay, können wir dafür ein Modell entwickeln? Das muss, glaube ich, sehr anwenderbezogen laufen, so eine Entwicklung. Es macht, glaube ich, keinen Sinn, abstrakt ein Modell zu entwickeln, was dann allen vorgesetzt wird und dann ja hier bitte könnt ihr nutzen. Aber am Ende wird es dann nicht genutzt, weil es einfach nicht zu den Arbeitsprozessen passt.
Das ist doch am Ende auch Entscheidungsunterstützung und Vorhersage in einem, oder?
Genau, deshalb Entscheidungsvorhersage und Entscheidungsunterstützungssysteme. Bei mir wird das immer zusammen genannt in der Arbeit, weil das ganz viel zusammenhängt. Also auch bei den verschiedenen Publikationen, die es dazu gibt, ist immer wieder klar, es sind ganz ähnliche Architekturen für ganz unterschiedliche Aufgaben. Ja. Also je nachdem, was wir halt am Ende vorhersagen möchten, haben wir doch immer irgendwie Parallelen in den Architekturen und auch in den Systemen, die wir dann nutzen.
Ich stelle mir vor, wie Yannick an seiner Diss sitzt und so einen Shortcut hat für Entscheidungsunterstützung und Entscheidungsvorhersagen. So E und E oder so. Und dann kommt das direkt da. Spaß hier wahrscheinlich eine Woche.
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich.
Wir hatten ganz am Anfang darüber gesprochen, dass wir über Instrumente sprechen und über Architekturen. Alle denken, was für Gebäude will der Philippe bauen? Was für Architekturen meinst du, Yannick? Du hast es ja eben so ein bisschen anklingen lassen.
Genau, also bei den Architekturen, wie gesagt, das kann man ganz abstrakt verwenden, wirklich einfach nur für die Architektur zum Beispiel künstliches neuronales Netz. Und dann kann man aber auch immer konkreter werden. Und du hast gerade das Beispiel mit einem Haus gebracht oder mit einem Gebäude. Ähnlich komplex sind auch derartige oder wahrscheinlich sogar komplexer, auf jeden Fall mathematisch komplexer sind derartige Architekturen. Und gerade was zum Beispiel Sprachverarbeitung angeht, da sind seit 2017 die sogenannten Transformer-Modelle zum Beispiel super relevant. Also ihm wird auch unter anderem jetzt gerade diesen Hype, den die AI gerade erfährt, der wird unter anderem auf diese Transformer-Modelle zurückgeführt. Und zwar wurde der, ich glaube, 2017 von Google-Mitarbeitern mal vorgestellt auf der legendären NIPS-Konferenz. Und das Paper hieß damals, ich glaube, Attention is all you need. Und das beschreibt schon auch ganz gut, wie diese Modelle arbeiten, nämlich mit Attention, also zu Deutsch Aufmerksamkeit. Und man muss sich so vorstellen, die Architekturen, die vorher entwickelt wurden, wenn sie zum Beispiel Sprache verarbeitet haben, haben sie immer ein Wort genommen, das zum Beispiel klassifiziert und verarbeitet und dann das nächste Wort genommen und dann wieder das nächste und nächste und das nächste. Und wenn man dann sich mal anschaut, und da habe ich tatsächlich dann auch viel zu wenig Ahnung, dafür müsste man ein Computerlinguist sein, wie unsere Sprache eigentlich funktioniert und wie ein Computer die gut verarbeiten kann, dann funktioniert das nicht so. Man kann nicht einfach jedes Wort sich isoliert angucken und dann vielleicht noch einen Bezug zu dem Wort davor herstellen, weil es ist total relevant, in welchem Kontext dieses Wort steht. Und da kommen dann praktisch diese Transformer-Modelle zum Einsatz, weil die analysieren Texte, also sowohl Wörter als auch Sätze, im Kontext des gesamten Textes zum Beispiel. Also nehmen wir an, eines gesamten Dokuments. Und das bedeutet, dass ein Wort in einem Satz in Beziehung gesetzt wird zu allen anderen Wörtern in diesem Satz, aber auch die Sätze in Beziehung gesetzt werden zu den Sätzen in dem Dokument. Und das ermöglicht halt eine wesentlich kontextbasiertere Analyse und auch einfach dadurch ein viel besseres Textverständnis. So können halt zum Beispiel die aktuellen, ja, besonders starken Modelle, zum Beispiel Google Bard oder OpenAI's GPT-3, das sind auch beides Transformer-Modelle, halt auch mit längeren Texten umgehen und vor allem auch, und das kennt vielleicht jeder von uns, der irgendwie Siri oder andere Assistenten benutzt, mit längeren Fragen umgehen. Und gerade diese, ja, Verarbeitung im Kontext von großen Bereichen ist halt eine Architektur, die halt der Transformer ermöglicht und ich denke, da in der Zukunft auch noch viele, viele Forschungserfolge hervorbringen wird.
Ich könnte jetzt so eine komische Überleitung machen und fragen, hey Siri, welchen nächsten Gast hat Yannick mir denn mitgebracht? Aber Siri, ich habe Siri erstens aus und zweitens ist sie dann auch nicht so klug. Yannick, dieses Gespräch war richtig gut und ich habe auch sehr, sehr viel mitgenommen. Ich muss mir das auch nochmal anhören, weil es so, so viel Input war. Du bist Teil einer Gästeempfehlung geworden und ich habe dich auch im Vorfeld gefragt, bring mal einen Gast mit oder eine Gästeempfehlung, die den Hörern auch noch was bietet. Hast du mir was mitgebracht?
Ja, also nicht so wie ich. Nein. Also vielleicht nochmal an der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an Philipp Plog, der mich ja hier vorgeschlagen hat. Ja, ich würde gerne Ludwig Bull vorschlagen. Das ist der CEO von CourtCorrect. Das ist ein Legal Tech Startup aus England, was hier mittlerweile auch am deutschen Markt tätig ist. Und eigentlich das, was ich gerade auch erzählt habe zur Einsatz von KI im Recht mittlerweile kommerzialisiert hat. Also die versuchen auf ganz unterschiedliche Art und Weise, und das kann dir Ludwig wahrscheinlich auch viel, viel, viel besser erklären als ich, den Leuten den Zugang zum Gerecht zu gewähren, außerhalb der Ziviljustiz, muss man dazu sagen natürlich. Und er hat halt einfach auch mit seinem Background, kann er auch nochmal technisch viel besser erläutern, worum es dabei geht und was vielleicht auch die Hürden sind, mit denen sie arbeiten. Und ja, ich hoffe, dass Ludwig dir im Gespräch viel Freude bereitet.
Absolut, so viel Freude, wie du mir bereitet hast. Janik, mega cool, immer mit dir zu sprechen, ist so eine Horizonterweiterung für mich. Und ich finde deine Storyline einfach so schön, von dieser Anfang des Studiums, ich suche mir einen Werkstudentenjob, Anfang Flight, Red Chevalier, jetzt Justiz, mal gucken, wo es dann landet. Bin ich auf jeden Fall mega gespannt und werde deinen Werdegang auf jeden Fall weiterverfolgen. Danke dir für deine Zeit.
Vielen, vielen Dank, Philipp. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ja, ich bin immer gerne für Austausch bereit.
Sehr gut. Wir verlinken auch die Kontaktinformationen von Janik in den Shownotes, dann könnt ihr ihn auch zuspammen und vielleicht Inspo schicken, wie er diesen Bereich denn nennen könnte.
Ja, sehr gerne, da bin ich offen und vielleicht gibt es ja auch schon einen Namen und ich habe ihn einfach noch nicht entdeckt.
Mach's gut, Janik. Danke euch. Ciao, danke fürs Zuhören. Bis dann.
Bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.